begrüße euch ganz herzlich zu unserem Sommer im Christustreff. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, wir haben in diesem Sommer einen kleinen besonderen Programmpunkt. Den ganzen Sommer über kommt ihr ja nicht einfach nur in einen Gottesdienst zu uns am Donnerstag, sondern in die CT Streberschule. Das ist extra ein Programm, das wir eingerichtet haben für Menschen, eher ich würde sagen Streber wie euch. Während Marburg draußen sitzt und der Sonne brutzelt oder an der Lahn noch ein Würstchen ins Feuer hält, sitzt ihr schön hier in den Kirchenbänken und hört von Lukas die Lektionen von Lukas. Ein bisschen sehr weit hergeholter Wortwitz. Lektionen von Lukas Streber. Naja. Ich dachte mir, wir machen uns ein wenig Gedanken über die Verse 1 bis 11 in Kapitel 5 im Lukas-Evangelium. Und da geht es um das Thema Nachfolge. Und eine kleine Vorbemerkung ist, glaube ich, beim Thema Nachfolge ganz wichtig. Denn Nachfolge kann man, glaube ich, in unserer heutigen Sprache oft falsch verstehen. Nachfolge hat in dem Zusammenhang nichts damit zu tun, als wenn man von einem potenziellen Nachfolger von Angela Merkel redet, falls sie es im September dann und dann jemand anderes mit dem Dienstwagen nach Spanien fährt. Es war gar nicht die Merkel. Wenn Lukas etwas sagt von Nachfolge, dann sagt er das im Griechischen, wie immer im Neuen Testament, und er sagt das mit einem Wort, das heißt akoluteo. Und akoluteo heißt erstmal wirklich nichts anderes als nachfolgen oder hinterherlaufen. Aber auch da haben wir ein kleines sprachliches Problem, denn wenn wir im Deutschen das Wort hinterherlaufen hören, klingt das auch nicht ganz so dolle. Der hinterherläuft, das ist der immer zu spät kommt. Der hinterherläuft, ist irgendwie so ein Mitläufer, ist auch nicht ganz so doll. Aber was Lukas eigentlich meint, wenn er sagt Nachfolger, ein Akoluteorant, dann meint er damit sowas wie jemand, der in die Fußstapfen eines anderen tritt. Jemand, der ein Vorbild hat und hinter diesem Vorbild herläuft. Jemand, der sich an jemand anderem orientiert. Mehr haben wir gleich. Erstmal hören wir von Herrn Dr. Lukas, gelesen von der Eva.
Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus.
Dankeschön. Wo befinden wir uns? Kleine Orientierung. Klar in der Bibel, klar im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wenn wir durch die anderen Evangelien mal durchblättern würden, dann würden wir feststellen, hoppala, diese Geschichte steht ja nicht nur bei Lukas, sondern finden wir auch noch bei Markus zum Beispiel und bei Johannes. Bei Johannes fast das gleiche Spiel. Einige der Jünger sind die ganze Nacht fischen gewesen, unterwegs. Es hat keiner oder kaum ein Fisch angebissen oder ist in die Netze gegangen. Vergammeltes Wasser, langweilige Fische, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall kommen sie am Morgen zurück. Nix in den Netzen. Da steht ein Mann, der sagt: Fahrt doch nochmal raus und macht das bitte nochmal. Sie machen das und potzblitz das Netz ist voll und sie kommen mit einer Übermenge an Fischen wieder zurück. Dreimal die gleiche Geschichte in drei verschiedenen Evangelien. Es gibt ja schon öfter, dass die verschiedenen Evangelisten von einer Begebenheit ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven mal berichten. Was aber hier besonders ist, ist, wenn wir mal gucken, wo chronologisch diese Geschichten angesetzt haben. Bei Lukas, wer gerade genau zugehört hat und gelesen hat, der hat festgestellt, befinden wir uns ganz am Anfang von dieser Wirksamkeit Jesu. Jesus war ungefähr knapp um die 30, ein bisschen jünger noch, als so das große Leben, die Geschichten passiert sind, die wir uns heute erzählen, die so präsent sind. Und diesen Ausschnitt, den wir gerade gelesen haben, beginnt mit der Berufung der ersten Jünger. Oder des ersten Jüngers, der mit dem schönen Doppelnamen Simon Petrus. Wenn wir uns das gleiche mal bei Johannes anschauen, stellen wir fest, oh, das ist ja ganz, 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 ganz woanders. Das ist nämlich, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden war, entdecken sie Jesus, der dort am Ufer steht. Fast die gleiche Geschichte, aber komplett anders. 3 Jahre ungefähr liegen dazwischen und ein ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das? Haben die Jünger damals schon an sowas wie Alzheimer gelitten? Gab es nicht so ein Déjà-vu-Erlebnis? Ach Moment, da wir fischen nichts, da steht jemand am Ufer, sagt, geh nochmal fischen, wir gehen nochmal fischen, Netze wieder voll, alles klar, hatten wir schon vor 3 Jahren, jetzt gleich gibt's Stockbrot mit Fisch. Hatten sie nicht. So ein Déjà-vu-Erlebnis wird da nicht berichtet. Zweite Frage, wird auch ganz gerne gemacht. Ist dann, oh, ist die Bibel falsch? Jetzt haben wir doch mal endlich einen Beweis dafür, da stimmt was nicht, da lügt doch jemand. Muss auch nicht so unbedingt sein. Was Fakt ist, dass eigentlich keiner so genau weiß, wie man diesen Text einordnen soll. Verschiedene Theologen, ich war extra in der Uni-Bibliothek für euch und habe hier bei den Theologen und habe da die ganzen dicken Kommentare gewälzt. 2. Und habe mal ein bisschen, das ist alles ehrenamtlich, bitte euch. Und hab mal geguckt, was die so schreiben. Die fassen ja ein bisschen zusammen, was die großen Theologen alles erzählen. Und es ist tatsächlich, es ist unter den Theologen ein ganz großer Streit irgendwie darüber, was es damit auf sich hat. Fakt ist aber, und das finde ich so spannend, diese Geschichte, wie wir sie da lesen, sie funktioniert sowohl, wenn sie am Anfang ist, wo die Jünger Jesus noch gar nicht kannten, als auch 3 Jahre später, exakt so nochmal, wo sie die wildesten Jahre ihres Lebens irgendwie gerade mit Jesus verbracht haben. Exakt die gleiche Geschichte. Ich würde euch ganz gerne mitnehmen, jetzt gehen wir in die Textanalyse und wir gucken uns die 2, wie ich finde, interessantesten Wörter an dieses ganzen Textes, die mich am meisten angesprochen haben. 11 Verse, 2 Wörter, von dort aus werden wir diesen Text erkunden. Und zwar sind das in Vers 5 genau die beiden hier. Nö. Die anderen beiden. Simon erwiderte. Und ich dachte mir, wie großartig. Nur für den Fall, dass es nochmal irgendwann ein neues Testament geben sollte, was natürlich völliger Quatsch ist, aber angenommen, es würde ein neues Testament geschrieben werden und da wäre irgendein Platz für Herrn Hohage, dann fände ich es, glaube ich, sehr großartig, wenn ich die Möglichkeit hätte, dass dort dann nicht stehen würde, Simon erwiderte, sondern Philipp erwiderte. Das wäre ganz, ganz große Klasse. Und ich erkläre euch, warum. Danke, Dominik. Ich erkläre euch, warum. Wenn ich jetzt gerade mir mein Leben im Moment anschaue, muss ich sagen, ich bin schon Gott ein ganz großes Stück dankbar. Mein Leben läuft im Moment ziemlich rund. Vor knapp 4 Wochen habe ich mein Studium hier in Marburg, einen Bachelor abgeschlossen, für meine Verhältnisse auch ganz erfolgreich. Darf man jetzt sagen, wenn da keine Professoren mehr dazuhören. Ich habe vor 2 Wochen erfahren, wie mein Leben weitergeht. Wir werden demnächst nach Leipzig umziehen. Ich werde dort noch ein Masterstudium machen. Das klingt auch alles wunderbar. Meine Frau Katrin hat dort schon einen Job bekommen. Nicht irgendeinen, sondern genau den Job, den sie haben wollte. Ich habe auch einen ganz netten, coolen Nebenjob. Ich darf bei einem Radiosender vom Mitteldeutschen Rundfunk arbeiten, bei Sputnik. Das ist toll. Die sehen da alle ganz cool aus und reden auch ganz cool. Passt zu mir. Morgen fahren wir nach Leipzig und gucken uns eine ganz hübsche Wohnung nochmal an. Also mein Leben ist gerade super. Ach ja, danach geht's zu einer Hochzeit, gibt's lecker Essen, dann fahren wir in den Urlaub und Ich könnte euch Stunden weiter erzählen. Mein Leben ist gerade richtig super. Warum ist mein Leben richtig super? Weil es läuft gerade einfach alles rund. Es läuft gerade eigentlich genauso, wie ich mir das Ganze komplett vorgestellt habe. Und es gibt da so eine Sache, die ich liebe. Ich bin nämlich so ein verpeilter Planer, würde man, glaube ich, sagen. Ich bin ein Rechercheur vor dem Herrn. Kennt ihr das? Ihr braucht einen neuen Handyvertrag. Du willst mit diesem Handyvertrag 2 Jahre telefonieren, brauchst aber 3 Jahre, um herauszufinden, welchen Handyvertrag du jetzt haben möchtest. Ich habe meinen gerade seit 2 Monaten, falls noch irgendjemand einen Tipp braucht für einen Handyvertrag. Ich bin richtig gut drin. T-Mobile würde ich ein bisschen aufpassen, ist zu teuer. E-Plus, manchmal schlechter Empfang. Vodafone sind meistens unsympathisch. O2, langweilig, weil hat fast jeder. Blau und Simyo sind auch ganz toll. Klar, Mobil gibt es auch noch. Kongstar ist auch nicht schlecht. Ich bin so ein Planer, der manchmal weiß, was er tut und hat so eine Sache, die er gar nicht mag. Kennt ihr das? Ihr habt euch informiert? Gibt es solche Planer unter euch? Ich gucke, ist ungelogen. Ich gucke seit 6 Wochen nach Internet. Ach, 3 Monaten? Katrin hasst das. Ich gucke seitdem ich weiß, dass irgendwann die Zeit in Marburg zu Ende ist, gucke ich nach den besten Internettarifen für eine neue Wohnung in Leipzig. Wir haben noch gar keine Wohnung. Aber ich weiß schon, in welcher Straße welche Bandbreite anliegt. Irgendwelche Kriterien muss man doch haben. Schöne Wohnung, Decken, Quatsch. Internet ist wichtig. Und toll ist, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es gibt so Momente, da bricht dann irgendwann so mein Urwesen aus. Kennt ihr das? Ihr wollt eine neue Kamera haben, habt euch da schon mal ein bisschen im Internet schlau gemacht, geht dann zum Mediamarkt, Saturn, Expert Happy, diese ganzen Läden, die es da gibt. Und dann steht ein Verkäufer vor dir und sagt, keine Ahnung, du erklärst ihm gerade, wie das Gerät funktioniert, das vor dir steht. Oh, ich könnte dann immer ausrasten. Moment, ich erkläre dir kurz, was. Das passt so gar nicht. Und dann kommt genau mein Urwesen rein. Philipp erwiderte. Dann fahre ich meine Haiflosse aus und dann geht's los. Ich habe euch gerade auch nicht so ganz die ganze Geschichte erzählt von meinem glücklichen Leben. Denn eigentlich hatte ich nicht vor, nach Leipzig zu gehen. Eigentlich hätte ich ganz gerne Journalistik studiert in Dortmund. Da komme ich so ungefähr her und dachte mir, in Dortmund, da kennst du ein paar Leute, da kriegst du einen netten Job, das ist doch alles toll, ich will nach Dortmund gehen. Hab dann weiß nicht wie viele E-Mails hin und her geschrieben und die Dortmunder Uni sagt irgendwann, nö, wir brauchen dich nicht. Dann war vor 4 Wochen Aufnahmeprüfung für Journalistik in Leipzig und ich habe wieder ein komplett ausgefertigtes Manuskript, Konzept Jesus vorgelegt und habe gesagt, pass auf, wir müssen das einfach nur alle so und so machen, diese Prüfung muss ich da bestehen, dann machst du das noch und das und dann werde ich ein Journalist für den Herrn Jesus. Und ich habe gebetet und Freunde haben gebetet und alles und dann war diese Aufnahmeprüfung und es kam raus, Herr Hohage ist ein bisschen doof. 27 Punkte hätte er gebraucht und wie viele Punkte hatte Herr Hohage? 26 Punkte. 27,75 und ich hatte 26,5. Das ist noch ein bisschen mehr als ein Punkt. Und wisst ihr, was passierte? Philipp erwiderte. Philipp erwiderte ungefähr mit dem Wortlaut Scheiße. Dieser eine Punkt. Jesus, wie soll ich denn jetzt für dich ein ordentlicher Journalist werden, wenn ich nicht Journalistik studieren kann? Philipp erwiderte erneut und sprach: Ich glaube, Jesus, da ist dir irgendwas durch die Lappen gegangen. Ist ja klar, du hattest ja damals noch gar kein Radio und journalistisch musstest du auch nicht so viel tätig sein. Du warst ja eher so ein Outdoor-Typ mit Laufen und so. Könnte sein, dass dir da irgendein klitzekleiner Fehler unterlaufen ist. Ich erwiderte und legte heftigsten Protest ein. Und das Schöne ist, ich habe entdeckt, das mache nicht nur ich, sondern ich habe eine ganze Horde an Freunden, die unheimlich gut da drin ist, immer dann aufzumucken, wenn irgendetwas ihnen gegen den Strich geht. Und ich meine mal ganz ehrlich, meine Probleme sind schon noch ein bisschen banaler Natur. Aber wenn wir das mal das ganze Kichern und Mediamarkt und Kongstar und T-Mobile rauslassen, ist ja schon die Frage, was ist denn, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe? Was ist denn, wenn das gar nicht so klappt? Ich rausche schon wieder mal komplett durch die Klausuren. Meine schöne Beziehung, hallo, ich habe mir schon im Kopf eingerichtet, vorgestellt, wie mein Haus hinter eingerichtet ist. Aber meine schöne, liebste Freundin, Freund findet das gar nicht so toll mehr mit uns. das, was ich mir vorgestellt habe, was ich geplant habe, das funktioniert nicht. Oder meine Schwächen, damit, wo ich immer wieder auf der Nase liege, die kriege ich einfach nicht unter Kontrolle. Mein schön geplantes Leben, das funktioniert leider einfach nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Oder so, alles läuft eigentlich ganz perfekt und dann kommt so irgend so ein kleines Ding und das wirft mein ganzes schön gebackenes Konstrukt durcheinander. Was ist denn dann? Was ist denn eigentlich los, wenn Jesus mal nicht mitspielt und er vielleicht meine Karriereplanung gar nicht so dolle findet? Ich habe so einen, ich würde sagen, Automatismus, einen christlichen Automatismus in mir drin. Wenn irgendetwas nicht klappt, dann kommt sofort irgendwie so ein Hebel hoch, so eine Stimme, und die sagt dann, ist nicht schlimm, ruhig, ruhig. Es kommt bestimmt was Besseres. Und wenn ich in meiner Zeit hier im Theologiestudium, wir sollten viele Bibelverse lernen, habe ich nicht. Ich habe ein paar gelernt, die wichtigen. Einer davon ist ganz, ganz, ganz doll hängen geblieben. Römer 8, Vers 28. Der kommt immer dann in meinen Kopf, wenn irgendeiner von meinen Plänen nicht aufgeht. Wer weiß, was da steht? Richtig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist doch super. Wenn es jetzt mal nicht klappt mit meinem Dortmund-Uni-Studieren, dann kommt bestimmt irgendwas Besseres. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, was ist denn dann, wenn das Beste gar nicht das ist, was ich für das Beste halte? Vielleicht erfahre ich es dann ja später irgendwann im Rückblick. Aber was ist denn, wenn das Beste sich nicht binnen 4 Wochen irgendwann... Nee, ich habe den Satz so schön geschrieben. Was ist denn, wenn ich nicht binnen 4 Wochen nach Eintreten der beschissenen Situation verstehe, was das sollte? Was ist denn, wenn ich an etwas leide und gar keinen Nutzen darin erkenne? Was ist denn, wenn ich an etwas leide, keinen Nutzen daran erkenne und vielleicht auch nie einen Nutzen daran erkennen werde? Was ist denn, wenn nach meiner schönen Ausbildung nicht der Traumjob kommt, sondern der wöchentliche Gang ins Kreisjobcenter? Statt 5 Nullen gibt's Hartz IV. Darf dann Jesus weiter der Herr sein, weiter der Typ sein, dem ich hinterherlaufe? Ich bin gerade für mich dabei, irgendwie zu verstehen oder versuche das zu verstehen, dass Nachfolge Jesu nicht heißt, Jesus sorgt dafür, dass ich Karriere mache. Es gibt so schöne Lieder, ne? Mein Wunscherfüller, Glücklichmacher, Karriereplaner, Gutausseher, Disziplineinhalter, erfolgreiches Lebenführer, Ermöglicher. Und immer wenn es mir schlecht geht, schnell Hände falten, Köpfchen senken und an den lieben Heiland denken. Und plotz blitz mache ich die Augen wieder auf und alles ist super. Was ist denn, wenn es nicht so ist? Es gibt so ein Wort, das man immer wieder mal hört. Ich habe es in letzter Zeit bewusster wieder öfter wahrgenommen. Das heißt Wohlstandschristentum. Das sagt in etwa sowas aus, wenn ich meine Gottesbeziehung pflege, täglich in der Bibel lese, immer nett zu anderen Menschen bin, vor jedem Essen bete, dann wird mein Leben besser. Ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ich habe mal einen kleinen Test für uns mitgebracht. Hebt doch mal einfach kurz die Hand, wenn ihr folgende Aussage befürwortet. Ist anonym. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Hand hoch. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Bin ich auch für. Wer eine gute Gottesbeziehung hat, dem gelingt sein Leben. Dezent weniger. Achtung, jetzt kommt der nächste. Wer sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, hat eine schlechte Beziehung zu Gott. Die wenigsten Leute sprechen solche Sätze ja tatsächlich aus. Aber man kann doch schon, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, man kann doch schon schnell den Eindruck bekommen, dass es genauso läuft. Ob du ein guter Nachfolger Christi bist, kannst du ganz einfach daran erkennen, ob du dein Leben auf die Reihe bekommst. Ein guter Christ hat keine Probleme. Ein guter Christ bekommt auch keine Probleme. Ein guter Christ versemmelt keine Prüfungen. Ein guter Christ ist nicht arbeitslos. Ein guter Christ wird auch niemals krank. Das wird wirklich geglaubt. Man wird zugegebenermaßen das äußerst selten bis nie im CT so hören. Das ist auch nicht das, was wir sagen. Aber wenn ich einfach nur mal in mich hineinhöre, So ein ganz klein bisschen glaube ich doch daran. Aber ich bin fest davon überzeugt, ein Nachfolger Christi zu sein, bedeutet nicht, es ist alles gut. Und schon gar nicht, Jesus, mach bitte das, was ich will. Jesus, pass mal auf, ich pfeife und du tanzt. Nachfolge, da gibt es irgendwie schon so eine Reihenfolge. Der Nachfolger, der braucht doch irgendjemanden, dem er hinterherlaufen kann. Und der da vorne läuft, der vorne wegläuft, das ist derjenige, der den Ton angibt. Und ich finde es schön, dass in einem Rahmen zu sagen, hier bei uns im Christustreff, wo viele Leute sind, die potenziell eine Karriere anstreben, Akademiker, Leute, die eine Ausbildung machen oder Karriere mitten im Karrieresaft stehen. Und ich finde es toll, diesen Satz uns zuzusagen. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit du ein wohlig warmes Leben nach deinen Vorstellungen hast. Jesus ist nicht gekommen, damit du Karriere machen kannst. Jesus ist gekommen, um mit dir dein Leben zu teilen. Die wohligen Stunden, aber auch all das, was gar nicht so wohlig ist. Und genau das ist das, worum es in diesem Text von Lukas geht. Eigentlich sind die Fische komplett egal. Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er geschnipst und die Jünger hätten keine Fische, sondern Brathähnchen rausgefischt. Oder Hackfleisch, Feta, Käseauflauf, Kartoffeln. Das hätte der hingekriegt. Darum geht's gar nicht. Aber das Schöne ist, Petrus ist nicht ganz so doof. Petrus meckert, lässt eine Runde den Klugscheißer raushängen und dann sagt er folgenden Satz. Das Schöne ist, Petrus sagt dann nämlich folgenden Satz. Also Vorgeschichte, ne? Er erwiderte, so alles Kappes, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. So schwer es mir fällt und so ungern ich meine Karriere, meine Lebensplanung, meine Lösungsideen drangeben möchte, so sehr schwer es mir fällt, möchte ich mit vollem Ernste sagen, Jesus, wenn das stimmt, dass dir mein Leben gehört, wenn du der Herr bist, wenn du mein Leiter, mein Führer, mein Vorbild bist, dann will ich dir vertrauen. Dann will ich meine Netze noch einmal auswerfen, dann will ich tun, was du mir sagst. Und das tue ich nicht, weil ich weiß, dass es etwas Besseres gibt, weil ich einen so unheimlich großen Glauben habe. Jesus, ganz ehrlich, das tue ich auch nicht, weil ich dir so unheimlich komplett vertraue. Weißt du, Jesus, das tue ich mit ganz, ganz großer Angst, mit ganz großer Unsicherheit, mit großen Zweifeln, mit ganz viel Respekt und ganz, ganz häufig mit zitternden Knien. Aber weißt du, Jesus, ich tue das in der Hoffnung, dass du dein Wort hältst, dass du dich um mich kümmern wirst, dass ich mein Leben weiterhin mit dir verbringen werde. Und wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich das, weil ich eigentlich gar nicht anders kann. Wisst ihr, warum ich Jesus so gerne habe? Er hat nie versprochen, dass es in unserem Leben immer alles fluppt und gerade läuft. Aber das Schöne ist, er hat uns ja lieb. Er liebt uns und er weiß ganz genau, was Philipp für Probleme hat mit dem Vertrauen, mit dem Hoffen, mit dem Glauben. Dass ich das gerne sage, dass ich das gerne machen möchte, aber dass ich doch permanent auf der Nase liege, weil ich es nicht hinbekomme. Und das Schöne ist, er lässt sich hin und wieder auf unsere Ideen ein, auf meine Ideen ein und zeigt uns dann kleine und große Wunder. Dinge, die wir vielleicht nie für möglich gehalten haben. Und das ist etwas, was ich persönlich gerade lernen möchte. Gerade vielleicht schön fände, wenn ich einen Funken Ahnung hätte, bevor ich das Zeitige segne, zu vertrauen, Jesus wirklich nachzufolgen, dass das wirklich gut wird. Dass ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, was kommt, selbst wenn das, was kommt, tausendmal schlechter ist als meine Ideen, als meine Vorstellung, dass ich das annehmen kann, weil dahinter nicht irgendeine Idee, ein Philosoph steckt, sondern der lebendige Gott. Gott selbst, sein Sohn, Jesus Christus. Und das ganz egal, ob das Leben gerade rund läuft oder eine hässliche Delle hat. Das würde ich gerne lernen. Denn davon, ich möchte nicht, dass mein Glaube davon abhängig ist, ob Dinge sich in meinem Leben erfüllen, ob meine Wünsche alle umgesetzt werden, meine Planungen alle funktionieren, sondern ich möchte darauf vertrauen und damit leben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.